Ein großer Lehrer des Wortes hat mal gesagt, dass er jede Predigt oder jedes Lehre oder jeden Vortrag mit einem Bibeltext anfängt. Und er macht das, weil er sagt, dann seid ihr gewiss, dass ihr zumindest einmal das Wort Gottes gehört habt, egal was danach kommt. Aber das Wort Gottes steht erstmal. Und so möchte ich heute Abend auch beginnen und möchte zunächst mit euch gemeinsam aus dem Epheserbrief das erste Kapitel lesen. Einfach nur lesen, um uns bewusst zu machen, was Paulus da eigentlich an uns heranträgt und was er nicht nur den Ephesern, sondern uns, den Gläubigen, einfach zuspricht. So lasst uns gemeinsam in den Epheser 1 gehen, erstes Kapitel, das gemeinsam lesen. Da heißt es, Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hier vielleicht kurze Erläuterung. Den Gläubigen, die in Ephesus sind, ist nicht in allen Manuskripten drin. Also wir dürfen diese Zahlen wirklich auch für uns in Anspruch nehmen. Es ist eine allgemeine Epistel gewesen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Deshalb höre ich auch, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus, von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er leuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jene Gewalt und Macht und Kraft und über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrlichkeit und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und dann möchte ich noch aus dem zweiten Kapitel die Verse 4 bis 7 lesen. Da heißt es dann, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Soweit erstmal ein wenig Bibeltext aus dem Epheserbrief. Wenn man den Epheserbrief anguckt, dann kann man zwei große Blöcke eigentlich feststellen. Nämlich die ersten drei Kapitel, da geht es eigentlich darum, was Gott eigentlich für uns hat, und wir erkennen darin Gottes Macht und Kraft, die er uns, also die Gemeinde, mit der er uns ausrüsten will. Und der zweite Teil des Epheserbriefes, nämlich die Kapitel 4 bis 6, da geht es dann darum, was wir damit tun. Sprich, was wir aus der Beziehung mit dem Vater oder mit Jesus Christus, was wir damit anfangen, wie wir das umsetzen, was er in uns hineinlegt. Und insofern muss man ganz klar sehen, der erste Teil geht darum, die Gemeinde auszurüsten sozusagen. Der zweite Teil geht darum, dass die Gemeinde mit dem sie ausgerüstet ist, durch ihn hinausgeht in die Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch verstehen, was wir durch Gebet, mit Gebet bewirken können. Wenn wir diesen ersten Teil, den wir jetzt gelesen haben, oder einen Teil von der ersten Hälfte sehen, dann geht es Paulus da vor allen Dingen um Danksagung und Lobpreis und Anbetung. Und das ist gut, das ist auch Gebet. Und es ist in keiner Form mehr oder weniger oder schlechter oder wichtiger oder unwichtiger, sondern es ist ein Aspekt von Gebet, einer von vielen Aspekten. Aber wenn wir nachher, und wir werden gleich dahin kommen, auf den zweiten Teil von dem Epheser schauen und da spezifisch ins sechste Kapitel reingehen, dann sehen wir da eine ganz andere Art von Gebet. Da geht es nämlich um richtig zur Sache. Und um uns einfach mal so ein bisschen in die Thematik einzustimmen, habe ich einen kleinen Videoclip mitgebracht, den ich gerne kurz mal abspielen möchte. Wir müssten dazu einen Ton umschalten und das Video mal kurz auf die Leinwand bringen. Ich hoffe, dass es klappt. Findest du es, Michi? Sorgen wie immer? Ja.
Krieg ist in jedem Jahrhundert Teil des Lebens gewesen. Wir kämpfen um Macht, Reichtümer, um Recht oder für Freiheit. Es scheint immer etwas zu geben, für das es sich lohnt, zu kämpfen. Aber eins haben alle Kriege gemeinsam. Bei jeder Schlacht gibt es jemanden, der vorher eine Strategie entwickelt hat. Das war eine der Aufgaben meines Mannes bei der Armee. Er beobachtete genau, was der Feind tat. Dann machte er einen Plan und stellte die nötigen Ressourcen zusammen, um den Feind zu bekämpfen. Mein Mann war einer der wichtigen Strategen.
Ja, da geht's um Krieg, ne? Da geht's um Strategie. Da geht's um die richtige Vorbereitung. Und da geht es eben auch darum, wie wir in den Kampf ziehen. Die Frage, die wir uns stellen müssen als Gläubige, ist, wie ziehen wir in den Kampf? Wie ziehe ich in den Kampf? Wie zieht ihr in den Kampf? Und da möchte ich euch mal auf eine Geschichte wieder zurückführen, die ihr mit Sicherheit alle kennt, aus dem Josua. Ihr findet die im 7. Kapitel. Und zwar geht es da um den Kampf, den Israel, einen von vielen Kämpfen, die Israel kämpft, um ins gelobte Land einzuziehen. Und das sind die Verse 1 bis 5, die wir uns mal kurz anschauen. Da heißt es, und die Kinder Israels begingen Untreue an dem Verbannten, und Achan, der Sohn Karmis, der Sohn Sabdis, des Sohnes Serach vom Stamme Juda nahm von den Verbannten, und der Zorn Jahwes entbrannte wieder die Kinder Israel. Und Josa sandte Männer von Jericho nach Ai, das bei Beth-Aven östlich von Bethel liegt, und sprach zu ihnen und sagte, geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Und sie kehrten zu Josua zurück und sprachen zu ihm, es ziehe nicht das ganze Volk hinauf. Bei 2000 Mann oder bei 3000 Mann mögen hinaufziehen und Ei schlagen, bemühe nicht das ganze Volk dahin, denn ihre sind wenige. Da zogen von dem Volke bei 3000 Mann dort hinauf, aber sie flohen von den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen bis 36 Mann und sie jagten ihnen nach vor den Tore bis Schebarim und schlugen sie am Abhange. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde wie Wasser. Da hat Josua, haben die Kriegsleute eigentlich das Richtige gemacht. Sie haben gesagt, wir müssen den Feind auskundschaften, sind also nach Ai hochgezogen, haben sich die Lage da angeguckt und die Kundschafter sind zurückgekommen und gesagt, also simple Kiste, überhaupt nicht zu vergleichen mit Jericho, mach mal eben mal mit links, 2, höchstens 3000 Leute, dann klappt das schon. Hatten ja auch gerade so richtig Jericho eingenommen, eine Stadt, die scheinbar völlig unüberwindbar war. Das kleine Ei da, das nehmen wir mal eben so mit links mit. Und dann sind sie hochgezogen. Ja, und haben die Hucke voll bekommen. Ne? Und was noch schlimmer war, es sind 36 Männer bei diesem Versuch, Ei niederzuschlagen, umgekommen. 36 Leben, die nicht hätten sterben müssen. Und wir lesen noch weiter, die Bibel formuliert das so schön, und die Herzen schmolzen dahin, also mit anderen Worten, die hat jeder Mut verlassen. Die sind nur noch so schnell sie konnten von Ai weggerannt und haben eine herbe Niederlage erfahren. Und die Frage, die man sich natürlich stellt, ist, ja Moment mal, da waren sie in Jericho und haben also diese Mauern einfallen sehen und haben da alles niedergemacht, was niederzumachen war. Der Feind war eigentlich komplett überlegen gegenüber dem Volke Israel. Und dieses läppische Ei, das kriegen sie nicht in den Griff. Und wenn man aber mal genauer überlegt, was da eigentlich passiert ist, dann sehen wir auch, warum sie es nicht in den Griff bekommen haben. Denn ich glaube, was war, ist Folgendes. Nicht nur, dass sie berauscht waren von diesem wahnsinnigen Sieg über Jericho, den sie übrigens nicht selbst erzielt hatten, sondern weil Gott sie angeleitet hat, kam also vermutlich Überheblichkeit, Untreue vor Gott, auch der Ansatz, oh, das machen wir aus unserer eigenen Kraft, da brauchen wir nicht groß irgendwie den Herrn bemühen, der hat noch Wichtigeres zu tun, lass uns das mal selbst machen. Und so rennen sie in eine Niederlage rein, die überhaupt völlig unnütz wäre, aber die vorprogrammiert ist, weil das Volk Israel aus der eigenen Kraft und aus einem eigenen Vermögen versucht, diesen Feind zu bekämpfen und nicht verstanden hat, worum es eigentlich geht. Die Frage, die ich mir gestellt habe, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann es für mich sagen, ich renne oft genug selbst auch aus eigener Kraft. Manchmal hat man den Eindruck, es funktioniert, aber ganz, ganz ehrlich, in den meisten Fällen sind wir hinterher mindestens erschöpft und manches Mal an einem Punkt, wo wir sagen, ach, warum habe ich mich da überhaupt drauf eingelassen? Nicht anders als das Volk Israel bei Ai. Und hier kommt jetzt Paulus mit seinem Epheserbrief wieder ins Spiel. Und wir gehen mal ins 6. Kapitel, also ziemlich nach hinten. Und fangen da mal bei Vers 10 an und schauen mal, was Paulus für eine Strategie empfiehlt. Wir haben eben diesen Filmausschnitt gesehen, da geht es auch um Strategie. Wenn ich in den Krieg ziehe, wenn ich in einen Kampf hineingehe, dann muss ich erstens eine Strategie entwickeln, wie ich diesen Kampf bestehen will. Und aus der Strategie leitet sich dann eben auch ab, was ich dafür brauche, wie ich am besten rangehe an die Sache, das Ganze drumherum. Aber oben drüber steht die Strategie. Die Strategie, wie kann ich den Feind bezwingen? Ja, noch einen Schritt davor. Wer ist eigentlich mein Feind? Wo ist mein Feind? Wie stark ist mein Feind? Was tut mein Feind? Und Paulus fängt mit einem ganz entscheidenden Satz ein, in diesem Abschnitt ab Vers 10. Und bei manchen von euch steht wahrscheinlich in der Bibel dann eine schöne Überschrift noch, wir sollen die Waffenrüstung Gottes anziehen. Aber er sagt einen ganz entscheidenden ersten Vers und sagt, übrigens Brüder, und ich glaube, wir dürfen auch sagen, Brüder und Schwestern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und das ist auch absolut in Einklang mit dem, was Jesus zum Beispiel gelehrt hat, als er gefragt wurde von seinen Jüngern, Herr, lehre uns beten. Wir nennen das Vater unser. Ne? Da heißt es unter anderem ganz am Anfang, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Ist das immer in unserem Leben so, dass wir seinen Willen, Gottes Willen, wirklich auf Erden geschehen lassen wollen oder denken wir, ach, mein Wille geschehe, ich weiß schon, wie es hier geht. Und dementsprechend fange ich dann auch an und denke, naja, ich kann das schon irgendwie alleine hinkriegen, da brauche ich Gott nicht bemühen. Eine andere Stelle in der Bibel spricht davon, dass wir zuerst nach dem Königreich trachten sollen und dann wird der Herr alles andere hinzufügen. Das heißt, was Paulus sagt, wenn er sagt, seid stark in dem Herrn und in seiner Kraft, dann geht es darum, dass wir überhaupt erstmal überlegen, wo kommt unsere Fähigkeit, unsere Möglichkeiten, unsere Kraft, unsere Ausrüstung, unser Verständnis, unsere Weisheit, all das her, damit wir überhaupt gegen irgendeinen Feind antreten können. Und dann stellen wir, wenn wir ehrlich sind, fest, aus uns selbst kann sie nicht kommen, weil die reicht nicht für die Dinge. Weil was wir in Ai gesehen haben, was das Volk Israel gemacht hat, es hat im Prinzip seine eigene Kraft genommen oder die Einschätzung ihrer eigenen Kraft und hat sie mit dem Feind abgeglichen. Hat gesagt, naja, sind ja so wenige da in Ai, da reichen bei uns auch nur 2.000 oder 3.000 und dann kriegen wir die Sache schon gehemmt. Aber das Ergebnis ist eine ganz gewisse Niederlage. Weil wenn wir Dinge in einen Kampf hineintreten, wo wir den Feind nicht erkannt haben, wird unsere Kraft nie der Maßstab sein, mit dem wir den Feind besiegen können. Und deswegen musste es schief gehen, denn Paulus sagt dann, wir kommen da gleich nochmal in Detail drauf, dass unser Kampf, den wir kämpfen sollen, sprich mit der Kraft und Macht des Herrn, eben nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen was anderes. Etwas, was wir erstmal erkunden müssen, was wir erstmal verstehen müssen, was wir erstmal begreifen müssen, worum es geht. Das heißt, wenn wir aber nicht gegen Menschen kämpfen und nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, dann ist auch unser typisches Waffenarsenal, was wir dafür haben, angefangen hier mit so einer guten Faust mal, oder vielleicht ein Schwert oder solchen Dingen, ein völlig unnützes und völlig unbrauchbares Waffenarsenal. Denn das Waffenarsenal, was wir brauchen, ist eins, das uns in die Lage versetzt gegen Mächte der Finsternis, gegen Dämonen, gegen Fürsten der Finsternis anzutreten, bösartige Geister und so fort. Und ich glaube, wenn wir mal in unseren Keller gehen oder in die Garage gehen oder auch sonst wohin gehen, dann werden wir von den Waffen relativ wenig dort finden. Ja? Sondern wir werden feststellen, oh, wenn das der Feind ist, dann muss ich irgendwo anders mal im Waffenlager suchen und wo immer dieses Waffenlager ist. Und deswegen würde ich gerne mit euch wirklich mal Vers für Vers die nächsten Verse durchgehen, um einfach zu schauen, was Gott uns eigentlich bereithält, zur Verfügung stellt und worauf Paulus uns hinführen will, wenn er sagt, wir sollen in den Kampf treten, aber auf die richtige Art und Weise in den Kampf treten. Denn wie wir schon gesehen haben, der erste Teil des Ephesers, der beschreibt so diese liebliche Position, die wir beim Herrn haben. Ja, wir sitzen in himmlischen Orten, haben wir eben gelesen. Wir sind reich gesegnet mit allen Segnungen in himmlischen Plätzen. Das ist toll, das ist wunderbar und das ist auch Fakt. Das ist herrlich. Das klingt so nach Wohnzimmeratmosphäre, ne? Wir können uns in den tiefen, plüschigen Sessel zurücklehnen. Und das ist das, was Gott uns gibt, was er uns schenkt, wo er uns mit ausstattet. Aber er schickt uns eben auch mit einem Auftrag los. Und der Auftrag heißt, geht hinaus in die Welt, macht Jünger, macht Nachfolger. Und da haben aber so einige Leutchen was dagegen. Und das ist unser Feind. Und Paulus sagt uns, wenn wir mit diesem Feind klarkommen wollen, dann müssen wir uns eben auch diesem Kampf stellen. Und dieser Kampf, den wir da fechten müssen, den können wir eben, wie gesagt, nicht mit irdischem Waffenarsenal ausüben. Da hilft keine Granate oder kein Schwert. Und deswegen müssen wir auch verstehen, Gott hat uns angezogen mit einem neuen Menschen. Das ist das, was Gott getan hat. Ja, wir sind neu geboren, haben einen neuen Menschen angezogen. Epheser 4,24 heißt zum Beispiel, dass wir eben das Neue und das Heilige anziehen sollen. Und das ist wunderbar. Das ist nämlich das, was Gott über uns gegeben hat, geschenkt hat. Aber dann sagt er, hier sind ein paar Dinge, die lege ich euch dahin. Aber da ist es jetzt eure Verantwortung, die Dinge zu nehmen. Also er gibt, aber er stellt auch zur Verfügung, dass wir uns selbst in die Verantwortung hineinnehmen und sagen, wir sollen was nehmen. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu Ai. Was ist eigentlich da wirklich passiert? Ja, da war Stolz, da war Überheblichkeit, da war ein, ach, wir brauchen Gott nicht, das kriegen wir selbst in die Reihe. Aber was dahinter steht, ist das, mit dem der Teufel, der Satan, seit Anbeginn der Welt operiert, nämlich mit Lüge und List. Und das ist das, wo wir immer wieder auch drauf reinfahren. Jesus hat die Macht Satans besiegt am Kreuz. Aber dieser hinterlistige Typ, dieser Lügner, dieser Heuchler, dieser Mörder, dieser listenreiche, gefallene Engel, der sich verkleidet als Engel des Lichtes, geht immer noch rum mit seinen Listen und versucht uns zu täuschen. Und wenn wir nicht auf der Hut sind, gelingt es ihm auch. Und das ist er ihnen im Fall von Ai ihm eben auch gelungen, weil er hat sie getäuscht, in dem Sinne, dass sie gedacht haben, ach, das machen wir mal mit links, da brauchen wir nicht groß eine Aktion starten mit dem Herrn. Sprich, was wir immer zu fürchten haben, sind die Listen des Teufels. Und da will uns Paulus darauf vorbereiten. Und er sagt, da müsst ihr hingehen und wirklich schauen, was Gott euch zur Verfügung stellt, damit ihr den Listen des Teufels widerstehen könnt. Und so heißt es dann ja auch im Vers 11 nochmal, um es einfach nochmal zusammenzuziehen, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Da steht nicht, gegen die Macht des Teufels bestehen könnt. Da steht nicht, gegen die Prügelei des Teufels bestehen könnt. Da steht, gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, das ist Vers 12, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit. Und wo sind die? Die sind nicht hier auf Erden. Die sind an demselben Platz, wo Gott uns im Geistlichen hingesetzt hat, nämlich in den Himmelswelten. Das heißt, der Kampf findet gar nicht hier auf Erden statt, im klassischen Sinne. Ja, also ich prügel mich jetzt mit dem Horst da hinten, sondern der Kampf findet in himmlischen Sphären ab, in geistlichen Sphären findet er statt. Und somit muss ich auch schauen, dass ich erstmal den richtigen Ort des Kampfes auskundschafte. Ich muss erkennen, was es braucht, um in diesem Kampffeld zu kämpfen, was ich dafür brauche, welche Strategie ich dafür anwenden muss. Und erst wenn ich diese Hausaufgaben gemacht habe, kann ich mich überhaupt in diesen Kampf hineinbegeben. Also unser Feind ist kein Fleisch- und Blutfeind, sondern ist der Feind in den geistlichen oder in den himmlischen Örtern, wie es heißt im Wort, in verschiedenen Übersetzungen. Das heißt, ich muss mir im Klaren sein, das ist ein geistlicher Kampf. Und es ist ein Kampf gegen für unsere Augen unsichtbare Mächte, also für unsere physischen Augen. Und wenn wir das identifiziert haben, erster Teil unserer Kundschaftertätigkeit, wenn wir identifiziert haben, erkannt haben, dass wir in geistlichen, in himmlischen Örtern kämpfen müssen, unsichtbare Mächte, dann wird auch klar, dass wir ohne das Arsenal und die Waffenrüstung Gottes nichts ausrichten können. Für diesen geistlichen Kampf finde ich nichts in der Garage, sei denn, du hast deine Bibel dahingelegt. Aber ansonsten finde ich da nichts. Und dieser geistliche Feind, dieser unsichtbare Feind Satan, der gibt nicht so einfach auf. Der ist nicht, ach ja, heute ist Sonntag, heute mache ich mal Ruhetag, sondern der ist immer dabei. Der ist unablässig aktiv. Und warum? Was ist sein Ziel? Er möchte verhindern, dass wir als Gläubige den Herrn preisen, seine Herrlichkeit groß machen, seinen Namen groß machen. Und wenn wir das als Gläubige stetig tun, dann können wir auch gewiss sein, dass wir stetig einen Kampf haben. Ein Kampf, den wir letztendlich gewinnen werden, beziehungsweise den Jesus Christus schon für uns gewonnen hat, aber wir müssen unseren Stand einnehmen. Und das können wir eben nicht tun, indem wir sagen, montags mache ich es, Dienstag, Mittwoch mache ich Pause, Donnerstag habe ich Urlaub und Freitag, naja, was auch immer. Ja. Sondern der Feind ruht nicht, der Feind ist unablässig wirksam, uns von den Segnungen in den himmlischen Orten fernzuhalten, uns abzutrennen davon. Und dieser Kampf oder diese Feindschaft ist viel gefährlicher als das, was hier im Natürlichen passiert. Das ist viel gefährlicher, was im geistlichen Ebene mit uns passiert oder eben nicht mit uns passiert, als das, was wir draußen auf der Straße vielleicht erleben. Und ich finde es auch interessant, wenn wir dann in den nächsten Vers gehen, in Vers 13, da heißt es, nochmals, deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tagen zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Paulus hat gerade im Vers 11 davon gesprochen, wir sollen die Waffenrüstung nehmen. Und jetzt, anderthalb Verse später, sagt er das nochmal. Also es scheint sehr doch eine gewisse Gewichtigkeit zu haben und eine Wichtigkeit für uns zu haben. Und in beiden Fällen betont er auch, dass es nicht nur um nehmt mal ein paar Waffen, nehmt mal ein bisschen Rüstung, sucht dir aus, was du gerade meinst, brauchen zu können, sondern sagt immer in beiden Fällen, nehmt die ganze Waffenrüstung. Das heißt, wenn wir uns gleich mit der Waffenrüstung auseinandersetzen, dann muss uns bewusst sein, keines dieser Teile kann weggelassen werden, weil es automatisch uns an entscheidenden Stellen Blößen gibt oder uns die Möglichkeiten entzieht, die Gott uns zur Verfügung stellt, damit wir nicht nur widerstehen können, sondern auch Stand einhalten können, stehen können. Und Paulus sagt, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen fähig seid. Ja, wann ist denn dieser böse Tag? Ich hole mal meinen Kalender raus. Guck mal eben. Ja, mal sehen. Oh. Ich glaube, am 15. Juni ist ein böser Tag. Also zumindest in meinem Kalender. Ich weiß jetzt gar nicht, was da ist, aber da muss was Böses sein. Das ist es nicht. Wir leben in dem bösen Tag heute, weil der Feind immer noch wirksam ist. Lasst uns nicht täuschen, dass wir meinen, naja, ich kann, wenn dann der böse Tag kommt, kann ich mich immer noch um die Waffenrüstung kümmern. Nein, wir stehen und leben darin. Das heißt, jetzt in diesem Moment müssen wir gerüstet sein. Weil die bösen Tage sind jetzt bis zur Wiederkehr Jesu Christi. Und deswegen brauchen wir auch diese Waffenrüstung jetzt. Und deswegen hat Gott uns die von Anfang an auch zur Verfügung gestellt. Jetzt, weil wir in diesen bösen Tagen leben. Aber wir als Gläubige sind eben verantwortlich, diese Waffenrüstung anzuziehen und beständig zu tragen. Paulus sagt nicht, deshalb habt die Waffenrüstung an, dann wäre sie ja schon angezogen, sondern er sagt, nehmet sie. Es ist unsere Aufgabe, aktiv diese Waffenrüstung zu suchen und zu verstehen, was sie uns ermöglicht oder wofür sie da ist. damit wir diesen Kampf in himmlischen Örtern nicht gegen Fleisch und Blut aufnehmen und bestehen können. Interessant sagt, er sagt nicht, dass ihr widerstehen könnt und den Feind endgültig niedermacht und die Sache abhaken könnt. Sondern er sagt, dass ihr widerstehen könnt. Das heißt, wenn ich in den Kampf hineinziehe, muss ich überhaupt erstmal in Lage sein, dem Feind Paroli bieten zu können. Und dann sagt er, dass ihr steht oder den Stand einnimmt, verschiedene Übersetzungen. Und das heißt, dass ich keinen Millimeter mehr zurückweiche. Wir haben hinter uns keinen Schutz, weil wir ihn nicht brauchen. Wir brauchen ihn, weil der Feind von vorne kommt. In dem Bild der Waffenrüstung. Oder auch, wie Jesus mal gesagt hat, wenn ich pflügen will, muss ich nach hinten schauen. Nee, er hat gesagt, wenn ich pflügen will, muss ich nach vorne schauen. Wenn ich nach hinten schaue, bin ich nicht geeignet fürs Pflügen. Und genauso ist es mit dem Kampf. Ich muss meinen Kampf nach vorne tragen, den Feind stellen, ihm widerstehen und meinen Stand einnehmen. Zurückweichen gilt nicht. Ist nicht vorgesehen. Es handelt sich um einen Kampf, bei dem wir selbstverantwortlich sind, diese Rüstung überhaupt erstmal zu nehmen. Und Gott stellt sie uns zur Verfügung, aber es ist unsere Entscheidung, ob wir sie nehmen, was wir damit machen oder ob wir sagen, ach, ich habe noch Zeit, heute habe ich keine Lust dazu, was auch immer. Ein Vers aus dem Epheser dazu vielleicht, der uns nochmal deutlich macht, wie wichtig es ist, dass wir das heute dabei verstehen. Da heißt es im Epheser 5, 15 bis 16, ich lese ihn euch vor. Seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, mit EI, die gelegene Zeit auskaufend, denn die Tage sind böse. Also wir leben in diesen bösen Tagen. Und wir sind aufgefordert, mit Weisheit des Herrn diese Tage durchzuschreiten, zu wandern, zu gehen, damit wir eben dem Feind Widerstand leisten. Und was interessant ist, in diesem fünften Kapitel, ohne dass wir da im Detail reingehen, und das zieht sich durchs Wort durch, es geht auch immer darum, dass wir wachsam sind, wachend sind. Und das ist ein Teil dessen, wenn ich in den Kampf ziehe, dann gehe ich nicht hin und stelle irgendwann mal die Uhr und sage, so, jetzt ist 18 Uhr, Feierabend, prügeln tun wir uns morgen um 6 wieder, ich will jetzt gut essen und dann ins Bett legen und schlafen. Wir wissen also, was dann passieren würde. Der Feind würde in der Nacht kommen und uns überrennen. Sondern wir müssen alle Zeit wachsam sein. Und damit ist auch klar, wenn wir die Waffenrüstung anlegen und wir sollen sie anlegen, dann legen wir die nicht nur an für eine gewisse Zeit, so einen 8-Stunden-Tag von 9 to 5, sondern wir legen sie an für unser Leben. Ohne Einschränkung. Das heißt, auch wenn wir in diesem geistlichen Waffenkampf einen Sieg erzielen, und wir werden Siege erzielen, weil der Herr kämpft für uns, ist das trotzdem kein Grund, um dann zu sagen, okay, Sieg erzielt, Haken dran, ich kann meine Waffenrüstung wieder weglegen. Weil der nächste Angriff kommt bestimmt und die nächste Unwachsamkeit wird der Feind nutzen, um uns zu überrennen. Das heißt aber auch, wenn wir diesen Einstieg begreifen, dass wir hier es um geistlichen Waffenkampf geht, dass es um einen Kampf nicht im Natürlichen geht, dass wir uns auch klar sind, immer in dem Moment, wo wir uns in himmlischen Örtern selbst wirklich sehen und auch bewusst sind, dass wir dort sind, weil das ist die Verheißung, die Gott uns gegeben hat, dann können wir uns auch gewiss sein, dass der Feind weiß, dass wir da sind und dass er da eben auch kämpfen will. Also wir können nicht sagen, ich ziehe mich mal zurück, mir geht es jetzt gut in der Couch des Herrn, sondern genau dann fängt der Kampf auch an. Und Gott weiß das. Und Gott hat es ausgestattet. Womit hat Gott uns denn eigentlich ausgestattet? Was hat er uns in unser Waffenarsenal reingelegt, damit wir diesen Kampf kämpfen können? Und da gibt es 7 Dinge, 7 Ausrüstungsgegenstände, die er uns schenkt, die er uns bereitstellt, damit wir vorbereitet in diesen Kampf gehen können. Und die wollen wir uns mal genauer angucken. Und ihr werdet euch vielleicht immer noch fragen, was hat es mit Gebet zu tun? Wir kommen noch dazu. Also es hat alles was mit Gebet zu tun. Fangen wir also mit den Waffen, mit der Ausrüstung an. Und auch hier ist es wie im Natürlichen, wenn ich in den Kampf ziehe, dann tue ich das nicht, indem ich sage, okay, ich nehme meine Knarre mit. Ich habe hier einen schönen Pullover an, eine schöne Jeans, meine Schuhe sind da, dann gehe ich jetzt mal kämpfen. Ne? Sondern ich überlege erstmal, Moment mal, der Feind hat wahrscheinlich auch Waffen. Und wenn der Waffen hat, wie kann ich mich gegen seine Waffen schützen? Und dann fange ich wahrscheinlich erstmal damit an, dass ich selbst mir die Schutzgegenstände hole, die mir zur Verteidigung dienen, bevor ich dann über Angriff nachdenke. Und so ist es auch hier im Wort. Wir finden in diesen Gegenständen vor allen Dingen erstmal Abwehrhilfsmittel, Schutzmittel. Und so fangen wir mal im Vers 14 an. Da heißt es, steht nun, wir hatten gerade im Vers 13 gesehen, dass wir stehen können, steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Und dann geht der Vers noch weiter, aber lasst uns hier mal einhalten. Das heißt, der erste Gegenstand, den wir haben, ist ein Gürtel, ist der Lendengürtel oder ein Gürtel, der um unseren Körper ist. Jetzt lasst uns mal lösen von so einem kleinen Ziergürtelchen, ja, so, der eigentlich nur zur Zierde da ist und nichts hält. Sondern was Paulus hier beschreibt als im Natürlichen, ist ein breiter Gürtel, der, wenn wir ihn wirklich um unsere Lende gürten, auch Stabilisierung gibt. Wir können besser stehen, der Körper ist einfach stabiler. Der gibt Kraft, der gibt Rückhalt, der gibt Stärke. Im Übrigen kann man es heute auch noch selbst im Praktischen erleben, wer schon mal ein paar schwere Möbel getragen hat. Ein guter Möbelträger hat immer einen Gurt um seine Lenden. Warum? Weil es seine Wirbelsäule stützt, weil es ihm Kraft aus dem Rücken herausgibt, weil es ihn gerade hält. Es gibt Kraft. Gewichtheber genauso, ja. Und so fordert Paulus uns auf, zieht an den Gürtel der Wahrheit. Und wir finden in allen Gegenständen immer zwei Dinge, nämlich ein Bild aus dem Natürlichen, nämlich diesen Gürtel, und ein Bild im Geistlichen, nämlich was dieser Gürtel repräsentiert, Wahrheit. Was ist denn mit der Wahrheit gemeint? Was ist die Wahrheit? Und die Wahrheit ist Gottes Wort. Gottes Wort ist die Wahrheit. Warum brauche ich denn Wahrheit? Ich will da einen Kampf ziehen, da muss ich mich doch nicht damit auseinandersetzen, ob links links ist und rechts rechts ist. Doch, erinnern wir uns. Wir ziehen einen Kampf gegen die Listen des Feindes. Das heißt, er wird versuchen, uns mit scheinbarer Wahrheit, mit Fragen, wie er sie Eva gestellt hat, hat Gott wirklich gesagt? Zweifel in uns hineinzusehen und damit Zweifel in, ja, woran glaube ich denn eigentlich? Was ist denn wirklich Wahrheit? Was hat Gott denn jetzt wirklich gesagt? Was meint Gottes Wort an der Stelle wirklich? Diese Zweifel versucht er zu sehen. Und dagegen hilft nur eins, die Wahrheit zu kennen. Und die Wahrheit ist Gottes Wort. Und Paulus geht so weit, dass er uns eben ganz klar sagt, und Petrus bestätigt das auch in seinem Petrusbrief, dass er sagt, wir müssen an den Punkt kommen, dass Gottes Wahrheit unser gesamtes Denken und unsere ganze Gesinnung, unser geistliches Wesen beherrscht. Dass das uns ausmacht. Das heißt, wenn ich diesen Lendengürtel nicht habe, dann habe ich keine Stabilität, dann habe ich keine klare Position. Dann bin ich der, wie es im Epheser an einer anderen Stelle im vierten Kapitel heißt, ich werde von jedem Wind der Lehre hin und her geschlagen, weil ich ja nicht weiß, was die Wahrheit ist. Und deswegen fängt Paulus auch an und sagt, wir brauchen überhaupt erstmal Stabilisierung, wir brauchen Stabilität, wir brauchen Wahrhaftigkeit, damit wir wissen, was unseren Körper stark und kräftig hält. Und die Beschäftigung mit Gottes Wort, die gibt uns Kraft, die gibt uns Klarheit, die gibt uns Erkenntnis, die gibt uns diese Stabilisierung, die wir brauchen, damit wir eben nicht wie Unmündige hin und her geworfen werden, von jeder komischen Lehre oder Lehrrichtung oder sonst was, weil der Feind ist es, der diese leichten Abwandlungen, Veränderungen an uns ausprobieren will, um zu sehen, ob wir die Wahrheit kennen. Und deswegen ist dieser Lendengürtel absolut, ja, ohne ihn kommen wir nicht aus. Ich meine, im Praktischen gehört übrigens noch dazu, dass dieser Gürtel dann auch noch ein paar Waffen getragen hat. Ne? Man hängt dann noch so ein Schwert hier dran oder in modernen Zeiten würde man wahrscheinlich seine Pistole dran hängen oder so. Aber es geht erstmal vor allen Dingen darum, dass einfach in mir Gottes Wort die Ausrichtung gibt, die ich brauche, damit ich dem Feind widerstehen kann und sagen kann, hallo, was du da gerade erzählst, Quatsch, Lüge, die Wahrheit ist. Wann zieht ein Soldat seinen Gürtel aus? Na ja gut, wenn er schläft, wird er dann wahrscheinlich ausziehen. Ne? Ja? Wie sieht das denn aus, wenn er auf dem Schlachtfeld ist? Ist da eine gute Idee, wenn er schläft, den Gürtel auszuziehen? Oder gar zu schlafen? Deswegen sagt Paulus, seid wachsam. Wachend, alle Zeit. Ihr erinnert euch an die Geschichte, ich glaube, im Richter 4 kommt sie vor, wo Sisera den feindlichen Anführer da letztendlich im Schlafe überwältigt. Ne? Die Szene, die da beschrieben wird, ist sehr drastisch. Ne? Zeltpfahl durch den Kopf gehauen, ne? Weil er gepennt hat. Er hat gepennt, der war nicht wachsam. Aber der Feind versucht es gleich mit uns zu machen. Wenn er uns nicht wachsam findet, weiß er, wo er uns erwischen kann. Und deswegen bleibt uns gar nichts anderes, als dass wir wirklich diesen Gürtel immer tragen oder besser gesagt beständig in der Wahrheit des Wortes stehen und da unsere Kraft rausziehen. Also jetzt sind wir gegürtet. Und dann heißt es aber auch in 14 weiter und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit. Was ist denn Brustharnisch? Gibt es das Wort heute überhaupt noch? Nee, ich glaube nicht, das ist ein ganz altes Wort. Aber im Grunde heißt es nichts anderes, dass ich hier, ich sag mal, eine Art Kettenhemd oder sowas in der Art habe, also irgendein Schutz, der meine Brust schützt, als Kleidungsstück sozusagen. Heute würde man vielleicht sagen, schusssichere Weste oder sowas, ja, in dieser Art. Und es beschützt unter anderem mein Herz. Ja, dass ich da nicht sofort greifbar bin. Aber was heißt das? Brustharnisch im Natürlichen, Gerechtigkeit wiederum im Geistlichen. Um welche Gerechtigkeit handelt es sich? Auf der einen Seite habe ich doch Gerechtigkeit in Jesus Christus. Ich bin in ihm gerecht vor dem Herrn. Warum muss ich die denn nochmal anziehen? Aber da gibt es noch eine andere Art der Gerechtigkeit. Nämlich die Gerechtigkeit, aus der ich als Christ, als Gläubiger handle. Indem ich selbst gerecht bin. Handel, nämlich so, wie es Gott gerecht ist. Also nicht meine eigene Definition von Gerechtigkeit. Naja, es wäre gerecht, wenn der Verkehrssünder da vorne trotzdem kein Knöllchen kriegt. Darum geht es nicht. Es ist die Frage, die Gerechtigkeit, die Gott in mich hineingelegt hat, in meinem Leben sichtbar werden zu lassen. Und darum geht es, wenn es darum geht, zu sagen, wir sollen den Brustharnisch der Gerechtigkeit tragen, dass wir eben im praktischen täglichen Leben die Gerechtigkeit Gottes in uns sichtbar werden lassen und praktisch ausleben. Und auch hier wieder der Zusammenhang zwischen dem Wort der Wahrheit und dieser Gerechtigkeit. Wenn ich das Wort der Wahrheit nicht in mir habe, habe ich keine Chance, diese Gerechtigkeit auszuleben. Weil ich wüsste ja gar nicht, was Wahrheit, was die Basis für diese Gerechtigkeit ist. Und hier kommt der Heilige Geist wieder ins Spiel und sagt, ich statte dich ja mit Gottes Wort aus, weil er ist ja alle Wahrheit, wie wir wissen, aus dem Johannesevangelium. Und legt mir damit die Basis zur Verfügung, diese Gerechtigkeit im Praktischen zu leben. Aber ich muss es tun. Ich muss es zulassen, dass ich diese Gerechtigkeit auch wirklich in mir sichtbar werden lasse. Wenn wir es versäumen, diesen Brustharnisch anzulegen, wenn wir diesen Schutz über unser Herz nicht anlegen, dann macht man natürlich automatisch unser Herz verwundbar und zugänglich für den Feind Und im Biblischen ist das Herz auch so ein bisschen der Zugang zu unserem Gewissen, also das, was wir meinen, was gut oder schlecht wäre. Das würden wir freilassen, das würden wir freilegen und dem Feind sagen, komm, hier, kannst du hauen. Also so muss ich erstmal meinen Schutz holen, muss ich mich vorbereiten, dass der Feind eben da nicht an mich ran kann. Und ich damit auch nicht, weil wenn ich nicht in Gerechtigkeit handle, dann handle ich in Sünde. Weil das Gegenteil von Gottes Gerechtigkeit ist Sünde. Das heißt, wenn ich mich nicht wappne, wenn ich mich nicht rüste, laufe ich automatisch in die Gefahr des sündigen Handelns hinein. Zwangsläufig, weil ich habe keine Basis, ich habe keinen Schutz. Aber das genau ist das, was Paulus ja uns immer wieder sagt, dass wir nicht wie die Sünder agieren sollen, wenn wir gläubig geworden sind. Wir brauchen seine Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, die uns schützt, die Dinge wirklich so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und dann kommt das dritte Objekt unseres Schutzes, Vers 15. Da heißt es, und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Oder anders ausgedrückt, im Philipper finden wir es, da heißt es, wandelt würdig des Evangeliums des Christus. Wichtig ist hier erstmal zu verstehen, er spricht hier nicht davon und sagt, und redet über das Evangelium, verkündet das Evangelium, sondern sagt, wandelt. Oder wenn ich jetzt dieses Bild von den Schuhen nehme, ich habe da einen Schuh an, was tue ich, wenn ich Schuhe anhabe? Unser kleiner Enkelsohn würde mir das sofort zeigen können. Ich will damit laufen. Ne? Und wie laufe ich? Einen Schritt nach vorne, den anderen Fuß nachholen, wieder einen Schritt nach vorne. Ich laufe Schritt für Schritt. Und das meint er, wenn er sagt wandeln, sagt er, jeden Schritt, den ich tue, muss das Evangelium Christi sozusagen beinhalten, hinaustragen, muss praktisch gelebt sein, muss sichtbar werden, muss verkündet werden, eben nicht nur mit meinem Mund, sondern in meinem ganzen praktischen Handeln, Tätigkeit tun, in meinem Leben. Dadurch muss ich unter Beweis stellen, dass ich tatsächlich Nachfolger Jesu Christi bin. Indem ich in seinen Fußstapfen wandle. Bin ich dazu bereit? Habe ich mich gerüstet, um das Evangelium des Friedens Schritt für Schritt hinauszutragen? Das ist die Frage, die ich an diesem Ausrüstungsgegenstand festmachen muss, dass ich mich frage, habe ich diese Schuhe an? Bin ich bereit, für sein Evangelium einzustehen? Paulus war es immer. Paulus war es bereit, bis hin zum Tod. Weil er sagte, ich schäme mich nicht des Wortes. Ich schäme mich nicht für Christus. Ich lebe Christus und Christus ist in mir. Und das Teil dieser Rüstung, die wir brauchen, damit wir in geistlichen Kämpfen bestehen können. Und wie gesagt, wir können nicht nur bestehen, indem wir darüber sprechen, sondern müssen es ganz praktisch Schritt für Schritt ausleben. Es gibt ein schönes Bild, kommt auch aus dem Josua, wo Gott Josua auffordert, das Land einzunehmen und ihm die Verheißung gibt, überall wo deinen Fuß hinstellst, wird das Land eingenommen sein. Das ist im Grunde nichts anderes, nämlich das Evangelium hineinzubringen in die Welt, um den Menschen die Chance zu geben, dass sie sich Jesus zuwenden können. Es ist nicht unsere Aufgabe, Gläubige zu machen, aber es ist unsere Aufgabe, das Evangelium hinauszutragen. Und damit die Wahrheit hinauszutragen und damit Gerechtigkeit in die Welt hinauszutragen. Deswegen heißt es auch Evangelium des Friedens, es ist nicht Evangelium des Krieges. Ja. Noch ein anderes Bild, was da auch sehr schön reinbildet, und deswegen es auch Evangelium des Friedens heißt. Wenn ihr mal euch erinnert an die Situation, der Israeliten waren noch in Ägypten. Mose hatte da schon so ein paar Mal seine Show abgezogen. Ne? Ein paar Frösche, ein paar Fliegen, ein paar andere Dinge. Und dann kommt der Moment, wo klar wird, das Volk wird ausziehen, weil Gott sagt, und jetzt ist es soweit. Und da feiern sie ja dieses Passa. Wisst ihr, wie das war? Da wurden ja die Türrahmen von außen mit Blut bestrichen. Und innen drin, was passierte innen drin? Da wurde das Lamm geschlachtet und zusammen gegessen im Stehen. Sie waren bereit, sofort aufzubrechen. Sie waren bereit, in dem Frieden zu wissen, dass der Todesengel vorbeiziehen wird, weil ihre Pfosten markiert sind. Sie waren bereit, loszuziehen, sobald das Signal kommt, sobald das Wort kam. Und es war das Lamm, das Passalamm, was geschlachtet wurde. Und wir wissen, dass Jesus Christus dieses Passalamm wieder repräsentiert. Auch da ging es darum, diese Bereitschaft zu haben, loszugehen. Beschut mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Teil unserer Waffenrüstung, ein Teil, was wir nicht auslassen dürfen. Heißt sogar im 2. Mose nämlich da rein, eure Lenden gegürtet und eure Schuhe an euren Füßen. Also eine sehr schöne Parallelität. Wir haben den Gürtel angezogen, wir haben den Brustharnisch angezogen, wir haben die Schuhe, die uns befähigen, nach vorne zu gehen, an. Und dann sagt er als nächstes im Vers 16, indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszuleuchten. Ich bin über einen Kommentar gestolpert und habe mich gewundert und habe es dann nochmal recherchiert. Ist aber wirklich so. Dieses Wort Schild kommt im ganzen Neuen Testament einzig und alleine an dieser einen Stelle vor. Es wird an keiner zweiten Stelle im Neuen Testament von einem Schild gesprochen. Wenn ihr Schild sucht, findet ihr im Alten Testament Unmengen, im Psalmen, aber auch anderswo. Aber nur im Epheser spricht Paulus oder sprechen die Apostel oder Jesus von dem Schild. Und er meint hier das Bild wieder dieses physischen Schildes. Bis jetzt haben wir, sagen wir mal, Gürtel, Schuhe, also die Füße sind einigermaßen geschützt. Meistens haben die dann nach vorne was so Schienbeinschutz gehabt. Dann den Brustharnisch an. Ist schon ganz guter Schutz, aber wenn dann einer ein bisschen höher hier so in die Richtung zielt oder auf meine Arme oder so, dann bin ich immer noch ungeschützt. Und deswegen brauche ich etwas, mit dem ich flexibel auf die Angriffe des Feindes reagieren kann, wenn sie ein bisschen von der Seite kommen oder mich auf den Kopf erreichen wollen oder hier im oberen Bereich. Und dann nehme ich das Schild zur Hand. In alten Zeiten, also so Zeiten der Römer, wenn man das jetzt auf die Zeitrichtung nimmt, war das Schild in der Regel so aufgebaut, dass es ein relativ dünnes Holzteil war und darauf war eine Lederschicht. Und in der Kombination von Holz und Leder war das Schild wirksam. Und zwar insofern, und da spricht er hier auch davon, dass er sagt, wenn die feurigen Pfeile des Bösen kommen. Es ging also nicht nur darum, irgendwelche Pfeile abzuwehren, sondern feurige Pfeile, also Brandpfeile. Und was nämlich passierte, dadurch, dass eine relativ dicke Lederschicht über diesem Holz war, wenn so ein Brandpfeil eindrang und die Spitze, die ja in Brand gesetzt war, die wurde durch diesen Prozess des Eindringens in das Leder gelöscht. Konnte nicht brennen. Ja? Und dadurch war der Schild wirksam, obwohl er eigentlich, so wenn man die Materialien so sieht, denkt, naja, viel wird er nicht aushalten. Ja? Aber für diesen Zweck, für den er bestimmt war, war er genau das Richtige. Und gleichzeitig war er nicht zu schwer. Ja? Wir kennen das von den Ritterrüstungen. Hat jemand von euch schon mal versucht, so ein Ritterrüstungsschild hochzuheben? Wahnsinn, ja. Kannst dich eigentlich nur hinter aufbauen und ducken, aber nicht hochheben, ja. Diese Schilder waren anders gebaut, die waren leicht gebaut, weil sie ein aktives Verteidigungselement waren. Und es geht darum, die folgenden Pfeile des Bösen abzulöschen. Jetzt kann man lange sinnieren, was diese feurigen Pfeile sind. Es sind eigentlich alle Dinge, wo der Feind versucht, uns entweder in Zweifel zu bringen oder uns zu reizen, uns ja, aus der Reserve zu locken. Oder so die berühmten Knöpfchen zu drücken, dann gehe ich hoch wie ein HB-Männchen oder so. Ja? Das sind diese folgenden Pfeile, die er auf uns abschickt. Aber wenn wir gegründet sind in der Wahrheit des Wortes, wenn wir wissen, was Gerechtigkeit ausgelebt bedeutet, wenn wir die Wahrhaftigkeit und dieses Evangelium des Friedens wirklich verinnerlicht haben, dann wird dieses Schild uns helfen, dass der Feind mit seinen Versuchen ins Leere läuft. Es wird einfach ausgelöscht, es fällt runter, weg, erledigt. Es berührt uns nicht, es kann uns nicht aus der Reserve locken. Und nur ein Kämpfer, der wirklich in voller Konzentration und in vollem Verständnis ist, worum es in diesem Kampf gibt und sich nicht ablenken lässt, wird auch im Kampf bestehen können. Also gehört das auch dazu, dass wir eben nicht uns aus der Reserve locken lassen, sondern genau wissen, wo und wie wir unseren Stand einnehmen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass letztendlich im übertragenen Sinne Gott unser Schild ist. Aber dazu müssen wir aktiv dieses Schild des Glaubens, nämlich dass wir glauben, dass Gott alles vermag und alles kann und alles in ihm wirksam ist. Wenn wir dieses Schild aktiv mit uns herumtragen, dann sind wir ein weiteres Mal geschützt oder besser geschützt. Und so haben wir jetzt schon 4 Ausrüstungsgegenstände, die uns helfen, überhaupt erstmal zu sagen, jetzt fängt es langsam so an, dass ich wagen könnte, vielleicht irgendwo mal an einen Angriff zu denken. Aber von hier aufwärts sind wir ja noch völlig ungeschützt, ne? Bis auf dieses komische Schild da. Ne? Und sagt Paulus als nächstes im Vers 17a, nehmt auch den Helm des Heils. Den Helm des Heils. Das ist jetzt nicht der Helm, der mir Heilung gibt, weil ich habe da oben schon Unmengen Verletzungen und jetzt kann das erstmal in Ruhe heilen, sondern was er meint ist, es ist der Schutz, der dafür sorgt, dass ich heil bleibe, dass mein Verstand, mein Denken, mein Steuerungsvermögen heil bleiben, geschützt bleiben. Und wenn wir das Bild des Hauptes nehmen oder des Kopfes nehmen, dann wissen wir auch, wie wichtig das ist. Weil wir wissen genau, wenn wir hier oben beschädigt sind, dann kann der Körper auch nicht mehr viel herrichten. Ne? Weil wir können den Körper nicht mehr steuern. Wir sind nicht mehr in der Lage, wirklich die Dinge zu kontrollieren. Wir verstehen Dinge plötzlich nicht mehr, weil selbst wenn unsere Augen was wahrnehmen, wenn wir in unserem Denken behindert sind, geht das nicht mehr. Also ist es ganz wichtig, dass dieses Haupt geschützt ist. Deswegen dieser Helm. Und wenn ich dieses Bild wieder in eine Parallele stelle und sage, wer ist denn das Haupt der Gemeinde? Dann ist Jesus das Haupt der Gemeinde. Und Jesus ist das Heil, der Heiland. Also wenn ich weiß, wo mein Heil ist, wo mein Heil herkommt, symbolisiert durch diesen Helm im Natürlichen, dann weiß ich, Jesus ist mein Heil. Und er ist es, der dafür sorgt, dass der Körper gesteuert werden kann. Er ist das Haupt. Aber ich muss mich da hineinbegeben. Ich muss mich unter dieses Haupt stellen. Ich muss mich in diesen Schutz hineinbegeben, damit eben Verletzungen des Kopfes nicht den übrigen Körper behindern und damit im Grunde unfähig machen, noch im Kampf zu stehen. Ja? Und dieser Helm ist einfach zu beschreiben. Es ist einfach die Frage, ist für mich definitiv klar, faktenmäßig, hundertprozentig, eindeutig in mir festgemacht, Jesus ist meine Errettung, Punkt. Was immer der Feind dann vorbringt und sagt, naja, vielleicht ist der ja gar nicht am Kreuz gestorben oder was immer da alles rumfleucht und kreucht. Kannst du sagen, vergiss es, kein Thema für mich, ist festgemacht, ich weiß. Er ist mein Heiland, er ist mein Heil, er ist meine Errettung. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Da gibt es für mich keine Zweifel. Da gibt es kein, auch nur eine Sekunde Nachdenken, um zu sagen, ja, vielleicht hat er ja doch was dran. Naja, vielleicht war das ja doch nicht ganz so. Ja? Ein kleiner Schwenk, der Koran kennt ja Jesus auch, Prophet allerdings dort nur. Und dort gibt es eben diese Version, dass Jesus eben nicht persönlich am Kreuz gestorben ist, sondern ein Double hatte, wie bei Hollywood, ne? Ein Stuntman, der da am Kreuz hing. Wenn da auch nur der geringste Zweifel in mir ist, dann wird es Zeit, dass ich den Helm des Heils anziehe. Und klar ist für mich, Jesus ist meine Rettung. Das ist Tatsache. Und da gibt es nichts dran zu rütteln. Das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Schutz. Das schützt mein Denken. Das schützt meine Position im Kampf mit den Listen des Feindes. Erinnert euch an die Situation, wo Jesus einen Blinden geheilt hat. Im Evangelium. Und dann war der geheilt und dann wurde er von allen möglichen Pharisäern und Schriftgelehrten ausgefragt. Wie war das? Was hat er gemacht? Warst du überhaupt blind? Und weißt du denn, wer der war? Warum hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht? Wir haben die verrücktesten Fragen gestellt. Und die Eltern haben sich irgendwann rausgezogen und gesagt, wisst ihr, also lasst uns in Frieden, der ist alt genug, der kann selbst für sich sprechen, weil sie unsicher waren, weil sie ja nicht dabei waren. Und wisst ihr, wie die letzte Bemerkung nach all dieser Fragerei war, die Pharisäer da losgelassen haben? Er hat zum Schluss gesagt, ich weiß zwar nicht, wer er ist, aber ich weiß eins, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Das ist ein Fakt, period, Punkt hinter. Keine Zweifel. Darum geht's. Wenn wir irgendwo auch nur den geringsten Zweifel an unserer Rettung haben, dann kommt automatisch Furcht. Weil dann sind wir uns nicht mehr gewiss, sind wir da wirklich mit all diesen Segnungen des Herrn ausgestattet? Sitzen wir wirklich an himmlischen Orten? Bin ich in der Lage, mit der Hilfe des Herrn diesen Kampf zu bestehen? Wenn diese Zweifel kommen, hat der Feind da oben schon was erreicht. Er immobilisiert unseren Körper. Diesen Helm des Heils empfinden wir dann auch nochmal an anderen Stellen im Neuen Testament, weil er so wichtig ist und wo auch immer wieder darauf hingegangen wird, dass wir uns sicher sein müssen, dass wir Rettung haben, dass wir unter diesem Schutz nehmen. Und so müssen wir den Helm wirklich als eine Gabe Gottes nehmen und vor allem, wir müssen ihn nehmen. Ja, es ist eine Gabe Gottes, die Errettung ist ja von Gott, die haben wir ja nicht bewirkt, erwirkt oder sonst was, sondern er fordert uns auf, nehmt diese Gabe und nehmt sie an. Setzt sie auf. So, jetzt sind wir relativ gut ausgerüstet. Ne? Helm, im Zweifel hatte der noch so einen Lederkragen, damit auch der Hals ein bisschen geschützt ist. Der Brustharnisch setzt er dann an. Der Gürtel gibt uns die Stabilität. Wahrscheinlich haben wir da auch noch so einen Lederschutz davor und unten die Füße sind auch gut beschuht, also es kann losgehen. Ja, aber Angriff? Mit den Sachen, mit dem Schild da noch, ja gut, da kann ich zu einem so runterhauen, aber wirklich kämpfen kann ich damit. Also brauche ich doch irgendwas zum Greifen, zum Angreifen. Und da kommt er jetzt zu und sagt, und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist, das nimmt als nächstes die erste Angriffswaffe. Das Schwert des Geistes. Das ist jetzt keine Verteidigungswaffe. Ein Schwert, natürlich, wenn ich im Schwertkampf bin, verteile ich mich. Aber eigentlich geht es ja darum, mit dem Schwert den Feind niederzumachen, ihn zu schlagen. Eine Angriffswaffe, den Sieg über den Feind zu erzielen. Jetzt, wo ich geschützt bin, wo ich vorbereitet bin, in den Kampf zu zielen, zu sagen, und jetzt Feind, jetzt geht's zur Sache, jetzt komme ich mit meinem Schwert. Jetzt kann ich das einsetzen, was Gott mir als Waffe gibt, nämlich das Schwert des Geistes. Es ist kein natürliches Schwert, sondern hier geht es wieder darum, dass wir überlegen, wer gibt mir eigentlich diese Waffe? Oder was ist diese Waffe? Und Paulus sagt ja, das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Der Geist ist es, der uns befähigt, gegen die Lügen, gegen die Heucheleien, die Listen des Feindes anzugehen, weil er uns die Wahrheit in diesem Moment wieder zur Verfügung stellt. Also das, was wir als Schutz auf der einen Seite haben, haben wir gleichzeitig als aggressive oder als Angriffswaffe, um den Feind als Lügner zu entlarven, als seine Listen zu erkennen und klarzumachen, wer der Herr ist. Und es gibt nur einen Namen, Jesus Christus. Dieses siegreiche Schwert ist das Wort, mit dem wir widerstehen können. Es ist das, was auch in der Offenbarung beschrieben wird, als in diesem Bild, wo das aus dem Mund Jesu das Schwert des Wortes hervorkommt. Und zwar als, wird es beschrieben als scharfes Schwert. Und Jesus hat diese Waffe selbst aktiv eingesetzt. Wenn wir uns an die Situation erinnern, wo er vom Geist in die Wüste hinausgeführt wurde nach seiner Taufe, was hat er da gemacht, um den Feind abzuwehren? Er hat das Wort Gottes zitiert, er hat gesagt, es steht geschrieben. Das war das Schwert des Wortes, des Geistes. Und hat damit Satan als Lügner entlarvt, in jeder Versuchung, die er bestehen musste. Und damit hat er uns auch gleichzeitig ein schönes Beispiel gegeben, um was für eine Art von Kampf es sich eigentlich handelt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Weil Jesus hat ja nicht mit dem Satan da im Natürlichen in der Wüste gemacht, sondern Satan versuchte ihn in der geistlichen Ebene anzugreifen. Und Jesus hat ihn mit der Wahrheit und dem Worte, der schärfsten Waffe, die wir haben, einer Waffe, die keiner anderen Waffe widerstehen kann, damit hat er Satan entlarvt und als Lügner schon damals bloßgestellt, bevor er ins Kreuz gegangen ist. Und immer wieder ging es darum, dass er sagt, im Wort steht, das Wort sagt. Zurück, wenn ich das Wort nicht kenne, wenn ich die Wahrheit nicht kenne, werde ich nicht in der Lage sein, diese Waffe einzusetzen. Ich brauche den Geist, der in mir wohnt, dass ich ihm den Raum gebe, mir diese Wahrheit, dieses Schwert zur Verfügung zu stellen. Ja? Da heißt es in der Offenbarung 19, und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, damit er die Nationen damit schlage und er wird sie weiden mit eiserner Rute und er tritt die Kälter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte seinen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das ist die göttliche Waffe, die Gott uns in die Hand drückt, wenn wir vorbereitet sind, wenn wir willens sind, in den Kampf für ihn zu ziehen. Da haben wir 6 Ausrüstungsgegenstände und oft hören die Leute da auf und sagen, das war die Waffenrüstung. Aber es gibt nur einen 7. Gegenstand. Und der ist im Vers 18. Da heißt es nämlich, zu aller Zeit betend, mit allen Gebet und Flehen in dem Geist und hierzu wachend in allem anhalten und flehen für alle Heiligen. Hier kommt auf einmal das Gebet ins Spiel. Welche Rolle spielt dieses Gebet? Nehmen wir wieder das Bild eines Soldaten auf dem Schlachtfeld. Er ist mit einem Auftrag rausgeschickt worden, eine Gruppe von Soldaten, die stehen an der Frontlinie, sind gut gerüstet, haben ihre Angriffswaffen, sind geschützt. Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt prügeln wir uns mal ein bisschen mit dem Feind. Auf einmal ist kein Feind mehr da. Wo ist der Feind hin? Was macht der Soldat? Er wendet sich an seine Heeresleitung, weil er wissen will, wo kann ich am effektivsten meinen Einsatz bringen, damit der Kampf nicht nur an dieser kleinen Ecke, wo ich gerade stehe, siegreich erfüllt werden kann, sondern damit die Armee, das Volk, die Gemeinde siegt und nicht nur der Einzelne. Also braucht er in moderner Zeit Funkgerät, Offizier so und so, wie sieht es aus, wo sollen wir hin, wo hat der Feind sich und so weiter. Was macht Gebet? Gebet ist meine Verbindung zur obersten Heeresleitung. Und wer ist die oberste Heeresleitung? Jesus Christus, Gott. Das heißt, wenn ich ohne Gebet losziehe, dann bin ich zwar wunderbar gerüstet, aber weiß eigentlich gar nicht, was ich tun soll. Weil ich nicht den ganzen Plan der Heeresleitung kenne. Weil ich nicht Gottes Plan in seiner Gesamtheit kenne, sondern nur den Teil für mich. Aber wir sollen ja als Gemeinde, und hier meine ich mit Gemeinde wirklich die Versammlung der Gläubigen, ich rede nicht über Gemeinde X und Y, sondern wirklich die Versammlung der Gläubigen, als Gemeinde sollen wir widerstehen sollen den Kampf, den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Es fängt mit uns individuell an, aber nur wenn wir in der Harmonie mit anderen, in der Einheit mit den anderen Gläubigen agieren, werden wir in der Lage sein, den Feind auch wirklich ordentlich zu verprügeln und unseren Stand einzunehmen. Und deswegen brauche ich die Verbindung zur obersten Heeresleitung. Ich brauche die Luft, diese ständige Verbindung zu Gott, die mir klar zeigt, wo ist mein Platz, was soll ich tun? Noch einen Schritt vor, nein, einen Schritt zur Seite. Da kämpf, halt zurück. Das brauche ich. Und was wichtig ist, dass wir lernen zu verstehen, dass ich das nicht nur mal sporadisch brauche. Ach, heute kämpfen wir. Ich hätte da so zwischen 7 und 7.30 Uhr hätte ich noch eine halbe Stunde, da könnte ich mal kurz mit dem Herrn reden. Der Rest meines Kalenders ist ausgebucht, also passt nichts mehr rein. Sondern ich muss an den Punkt kommen, dass ich verstehe, dass das so ist, als wenn ich jetzt aufhören würde zu atmen. Wenn ich keine Gebetsbeziehung, keine Gebetsverbindung mit dem Herrn habe. Es ist ja gut, dass ich nicht wissentlich immer wieder dran atmen, sondern da ist ein Automatismus in meinem Körper. Ich bin so geschaffen, dass mein Körper, gesteuert durch was immer Mechanismen der Herr in uns hineingelegt hat, dass ich ständig atme. Das ist mein Lebenselixier, aber es muss da sein. Wenn ich aufhöre zu atmen, sterbe ich. Und genauso müssen wir in Bezug auf Gebet in eine Position kommen, dass wir merken, wenn wir nicht beten, wenn wir nicht mehr den kontinuierlichen Dialog mit dem Vater haben, dass wir sterben. Vielleicht nicht körperlich, aber geistlich werden wir auf jeden Fall sterben. Und der körperliche Tod kommt sowieso, da brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Aber der geistliche Tod, da können wir uns drum kümmern, weil wir haben ewiges Leben, wir haben die Verheißung des ewigen Lebens als Gläubige. Aber das setzt voraus, dass ich atme, / bete. Das heißt jetzt nicht, weil dann könnte ich hier jetzt auch nicht stehen und diesen Vortrag halten, weil ich ja sagen müsste, Moment mal, ich muss beten. Ich sag mal fünf Sätze, ich muss beten. Ja? Sondern es muss eine Geisteshaltung, eine Gesinnungshaltung sein. Ja? Paulus spricht von einer neuen Gesinnung, die wir bekommen haben. Unser ganzes Sinn ist darauf ausgerichtet, von Jesus, vom Vater zu hören durch seinen Heiligen Geist. Aber das muss bei mir sein wie atmen. Ich brauche das genauso nötig wie diesen Sauerstoff, den ich beim Einatmen aufnehme, weil sonst mein Körper zugrunde geht, weil ich sonst geistlich zugrunde gehe. Und es muss also an einen Punkt kommen, wo mein Gebetsleben ja so fast unbewusst existiert, da ist. Und lass uns nicht belügen, es ist erst dann da, wenn wir das wirklich wissen, dass es da ist. Wir können uns leicht belügen und sagen, naja, ich habe ja heute Morgen gebetet, das wird schon irgendwie klappen, der Herr hat mir da ein paar Dinge gezeigt heute. Und er wird mich dann schon, ja, und so weiter. Es muss ein Lebenselixier sein. Es muss etwas sein, was mich ständig bewegt. Nochmal, es geht nicht darum, dass alle fünf Minuten stehen bleiben und sagen, fünfmal Halleluja oder sonst was machen. Das ist nicht das, worum es geht. Es geht darum, dass es Bestandteil meines geistlichen Atmens wird. Damit ich auch ständig Kontakt mit meinem Heeresleitung habe, damit ich wirklich verstehe, was Gott eigentlich in jedem Moment von mir möchte. Was ist meine nächste Aufgabe in diesem geistlichen Kampf? Wo ist mein Platz? Welche Rolle hast du mir heute, jetzt in diesem Moment, Herr, zugestanden? Oder welche Aufgabe soll ich jetzt ausführen? Muss ich eine Botschaft überbringen? Soll ich meinen Kampf hier kämpfen, damit da keine Lücke in der Frontleiste entsteht? Und deswegen spricht Paulus auch darum, dass er sagt, betend mit allem Gebet und Flehen, das würden wir jetzt wahrscheinlich akustisch machen, ja, sprechen, aber er sagt im Geist. Im Geist. Das heißt jetzt nicht, dass wir nur noch stumm beten, das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, der Heilige Geist ist, ich habe es mal so beschrieben, das rote Telefon zum Chef. Und die Leitung ist immer offen. Aber wie ist das mit dem roten Telefon? Ich muss einen Hörer abheben, ne? Und genauso ist es mit meinem Gebet, im Geist. Wenn ich selbst nur was von mir her brabbel, und Jesus hat das mal beschrieben, die Heiden können das auch sehr gut, die können auch gut brabbeln, aber da passiert nichts. Er sagt, ich brauche einfach die Verbindung, die auf der geistlichen Ebene passiert, weil der Geist ist es, der spricht, was der Vater spricht. Und es ist der Geist, der mich durch Jesus zum Vater führt. Also muss ich diese Telefonlinie, diese Ebene erreichen. Und das ist es, wenn es darum geht, dass ich im Gebet standhaft bin, als Teil meiner Waffenrüstung. Das ist nicht irgendwas anderes. Das ist auch nicht so nach dem Motto, jetzt bin ich gerüstet und jetzt knie ich mich nieder und bete. Sondern das ist Teil meines aktiven Kampfes. Das ist Teil der Ausrüstung, die ich habe, damit ich gegen die Listen des Feindes bestehen kann. Das heißt, die Gebete, die wir sprechen, müssen Gebete sein, die letztendlich durch den Heiligen Geist hervorgerufen werden in uns. Und es müssen Gebete sein, die der Heilige Geist uns anleitet, ihn zurückzugeben zum Vater. Und dann haben wir auch diesen kontinuierlichen Verbindungsfluss mit dem Vater. Und was das gleichzeitig zeigt, und ihr wisst das im Praktischen, ich kann ein Telefon in die Hand nehmen und kann reinquasseln und reinquasseln und reinquasseln und der andere kommt gar nicht dazu, irgendwas dazu zu sagen, weil ich ja ständig quassel und ich höre ihn auch gar nicht, ja, weil ich meine eigene Stimme ja nur höre. Ich muss anfangen, wie beim Atmen auch, ne? Einatmen und ausatmen. Sprechen und hören, oder ich würde anfangen mit Hören und dann sprechen. Also das Hören für mich ist eigentlich das Einatmen und das Sprechen ist das Ausatmen. Aber eben bedingt dadurch, dass Gott etwas in mich hinein, durch seinen Geist hineinlegt, was ich dann wieder zurückgeben kann. Und es sind die Gedanken und der Willen des Vaters, die der Geist mir offenbart. Wenn ich also wissen will, was ich in diesem Moment an der Front, in dieser geistigen Schlacht tun soll oder nicht tun soll oder was immer es ist, dann brauche ich die Erkenntnis über den Willen des Vaters in diesem Moment. Den Willen der obersten Heeresleitung, der muss mir bekannt sein. Ich muss wissen, wo er mich einsetzen möchte. Der Apostel Jakobus schreibt etwas Schönes, was passiert, wenn wir das Gebet haben, das nicht im Geiste oder nicht durch den Geist geführt wird. Da sagt er nämlich sehr schön, ihr bittet und empfanget nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Sprich, wenn mein Gebet nicht aus dem Geist geboren ist, nicht durch den Geist geleitet ist, dann bin ich gar nicht in der Lage, das zu erbitten, was der Vater für mich hat. Weil letztendlich ist Gebet immer das Herausfinden des Willens des Vaters und in Übereinstimmung mit ihm zu kommen und zu sagen, ja Papa, deine Sicht der Dinge ist die reale Sicht der Dinge. Und auch hier muss uns bewusst sein, wenn wir einen geistlichen Kampf kämpfen, dann helfen uns diese Augen, selbst wenn sie eine Brille haben, weil ohne die sehe ich euch nur leicht verschwommen, helfen mir die überhaupt nichts. Aber wer kann mir die reale Welt zeigen? Der Geist. Weil er ist in geistlichen Welt zu Hause und real. Das hier ist nicht real. Was Gott sieht, ist real. Das will er uns offenbaren. Aber dazu brauche ich auch diesen Bezug dazu. Und es kommt noch eins dazu, wenn er sagt, wir sollen also wachend in allem anhalten und flehen für alle Heiligen beten, dann heißt das, dass es nicht nur darum geht, dass ich für mich selbst bete oder für mein persönliches Problemchen oder was auch immer, sondern wir sind aufgefordert in der Gemeinschaft, für uns alle im Gebet oder in dem Dialog mit dem Vater einzustehen und das anhaltend. Anhaltend heißt hier nicht rote Ampel anhalten, sondern heißt kontinuierlich, ständig, füreinander einstehend, füreinander in Riss zu stehen, wie es so schön an anderer Stelle heißt. Und wir sollen wachsam sein. Wir sollen also immer auf der Hut vor den Listen des Feindes sein. Warum? Weil wir sonst ganz leicht in die Versuchung kommen, auf die Listen des Feindes reinzufahren. Und Satan hat eben eine Strategie. Und seine Strategie ist einfach, er will uns täuschen. Er will Zweifel säen in unserer Beziehung mit Gott. Er will Zweifel säen über unsere Position zum Herrn hin. Er will uns wegziehen von dem Herrn, dass wir nicht mehr sagen, du bist der Allerhöchste. Und da hat er eben viele Listen, nicht nur eine, die man leicht durchschauen kann, sondern wir müssen ständig auf der Hut sein. Wir brauchen die Erkenntnis, dass wir ohne die Waffe des Gebetes den Kampf nicht kämpfen können. Und das ist eine Angriffswaffe, weil darüber steuert die Heeresleitung unseren Kampf. Und ich glaube, es ist noch was mit verbunden, wenn wir diesem Auftrag von Paulus folgen, dass wir für alle Heiligen, für die Heiligen beten sollen, dass sich nämlich in dem Maße, wie wir den Kreis derer, die gemeinsam dieses anhaltend betend leben, umso mächtiger wird die Armee, umso durchschlagkräftiger wird die Armee Gottes, umso durchschlagkräftiger wird das, was in den himmlischen Örtern passiert, gegen die finsteren Mächte des Bösen. Weil wir dann zusammenstehen, weil eine Armee so stark ist, wie sie in ihrem Zusammenhalt ist. Wenn wir hier 5 Soldaten hinstellen, die aber nicht füreinander und miteinander kämpfen, sondern jeder für sich, werden alle 5 verlieren, werden alle 5 untergehen. Aber wenn die 5 sich als eins verstehen, als ein Team, als eine Gemeinschaft, dann werden sie bestehen. Sogar gegen einen Feind, der in der Überzahl ist. Und das müssen wir lernen, das müssen wir in unser Verständnis hineinbekommen, dass wir nicht nur für uns selbst aufgerufen sind. Wir sind auch nicht aufgerufen, um jetzt mal mit uns hier zu reden, für Rhein-Valley zu beten. Oder für JDB, ZED, FCG oder was auch immer. Ja? Wir sind aufgefordert, für die Versammlung Christi zu beten. Da haben wir keine Chance zu sagen, nee, aber für die Gemeinde nebenan bete ich nicht, weil die haben ein grünes Laufbecken, ich mag kein Grün. Ja? Sondern es geht darum, sind wir alle in demselben Geist geboren, sind wir in demselben Geist erneuert, dann haben wir nur eine Chance, füreinander einzustehen, im Gebet. Noch ein paar kurze Schlussgedanken. Zurück nochmal zu Josua und dem Volk Israel. Da gibt es 2 Aussagen. Wir wissen, dass nach Ai, nachdem sie also die Hucke voll bekommen haben, sie doch das Land letztendlich eingenommen haben. Sie sind übrigens auf eine Liste reingefahren. Ne? Wenn ihr euch erinnert, die Gibboniter, die haben sich da so schön verkleidet, Karneval, ne? Und haben sie getäuscht. Ne? Warum? Weil Josua und seine Leiterschaft nicht hingegangen ist, zum Herrn zu gehen, zu sagen, Herr, zeig uns, was hinter der Maske, hinter dem Verstecken ist. Sie sind auf die Liste reingefahren. Aber sie haben auch viele oder die meisten Dinge haben sie die Siege eingefahren. Warum? Weil sie nämlich erkannt haben, dass sie untreu geworden waren, dass sie aus ihrer eigenen Kraft agiert haben, dass sie gemeint haben, meine Kraft reicht, ich brauche nicht die Kraft Gottes, haben erkannt und sind umgekehrt von ihren schlechten Wegen. Und dann heißt es an 2 Stellen im Josua, es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, welche Jehova zu dem Hause Israel geredet hatte. Alles traf ein. Sprich, in dem Moment, wo sie wieder umgekehrt sind zum Herrn, hat der Herr seine Verheißung über das Volk und über die Kämpfer und über die Einnahme des Landes voll und ganz geschehen lassen. Sie sind eingetreten. Die Verheißung war schon Fakt, bevor der Fakt eingetreten war. Das heißt nochmal an anderer Stelle im Josua 23, 14, und siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde und ihr wisset mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort dahingefallen ist von all den guten Worten, die Jehova, euer Gott, über euch geredet hat. Sie sind euch alle eingetroffen. Nicht ein Wort davon ist dahingefallen. Da sagt Josua nochmal am Ende seines Lebens und ermahnt das Volk nochmal. Erinnert euch, steht da drin, erkennt die Wahrheit, erkennt, dass Gott die Quelle eurer Kraft ist. Und dass Gott, wenn er sagt, er tut es und ihr vertraut und steht auf dem Herrn und hört und folgt ihm, dann wird nicht ein I-Pünktchen von dem, was Gott gesagt hat, umsonst da gestanden sein. Es wird geschehen. Und ich möchte schließen mit einer Stelle aus dem Epheser 3, die ich nochmal mit euch gemeinsam lesen möchte, nämlich Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Um den Kreis sozusagen nochmal zu schließen. Weil Paulus da Folgendes sagt, und ich versuche es so zu lesen, dass es zu uns spricht, dass es nicht nur irgendein, ach, da hat jemand mal einen Brief vor 2000 Jahren geschrieben, sondern dass es lebendig in uns wird, dass es, ja, jetzt ist, real wird, als wenn wir gerade diesen Brief in der Hand halten würden, den Paulus geschrieben hat. Und da sagt Paulus Folgendes, dieser Halb, und er bezieht sich auf die Dinge, die er vorher in den Kapiteln vorher beschrieben hat, dieser Halb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Familie in den Himmeln und auf der Erden benannt wird, auf dass er uns gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne, indem wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind, auf dass wir völlig zu erfassen vermögen mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei, und zu erkennen, die der Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf dass wir erfüllt sein mögen zu der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erdenken oder bitten können, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christo Jesu auf alle Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter in. Amen. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen.